Wir lesen Vers für Vers durch das Matthäusevangelium. Wir sind im Kapitel 18. Ich habe den Christoph gebeten, die heutige Bibelstelle vorzulesen. Macht das aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Eine Übersetzung, die so ein bisschen eingängiger ist zum Zuhören. Wir studieren dann aus der Elberfelder Übersetzung, die sehr wörtlich ist und am griechischen Text dran ist. Bitte, Christoph.
Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Reich des Himmels? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Darum ist einer, der es auf sich nimmt, vor den Menschen so gering dazustehen wie dieses Kind, der Größte in diesem Reich. Und wer einen einzigen solchen Menschen aufgrund meines Namens aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde. Wehe der Welt wegen all der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Wenn also deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab und wirf ihn weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als mit beiden Händen und mit beiden Füßen in die Hölle zu kommen, in das ewige Feuer. Und wenn es dein Auge ist, das dich verführt, so reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du gehst einäugig in das Leben ein, als dass du beide Augen behältst und in das Feuer der Hölle geworfen wirst. Hütet euch davor, einen dieser gering geachteten überheblich zu behandeln. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem himmlischen Vater.
Amen. Jetzt sind alle wach. Wir sind in Matthäus 18, für die gerade aufgewacht sind. Wer eine Bibel braucht, darf sich auch gerne eine auspacken von hinten. Wir haben letztes Mal diese unglaubliche, demütige, dienende Einstellung von Jesus, unserem Meister, unserem Vorbild, betrachtet. In Philipper 2, dass er, der allmächtige Schöpfergott, es nicht festhielt, Gott zu sein, sein Gottsein nicht festhielt, sondern sich entleerte, sich beraubte und sich selbst zu nichts machte. So groß ist der Unterschied zwischen uns und Gott. Und er wurde Mensch, einer von uns. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es in Philipper 2. Er demütigte sich vom König zum Sklaven. Und es ist ein weiter Weg, wenn wir darüber nachdenken, ein weiter Weg von Gott, Mensch zu werden. Also viel weiter jetzt als wenn ein Mensch eine Ameise oder ein Stinktier oder so irgendwas werden würde. Da bewegen wir uns immer noch auf der Ebene der Geschöpfe, auf derselben Ebene. Aber hier haben wir Gott, der Sohn, der Schöpfer, der sich selbst zu einem Geschöpf macht. Das ist ein Abstieg in eine ganz andere Klasse, also als wenn einer von uns, weiß nicht, zu einer Klobürste oder einem Kleiderbügel oder sowas werden würde. Und dann lesen wir, als Mensch erfunden, erniedrigte er sich nochmal bis zum Tod am Kreuz. Hat den Platz des letzten Verbrechers eingenommen an unserem Kreuz, das wir verdient haben, um uns zu erlösen, um uns freizukaufen von der Entfremdung von Gott durch unsere Sünde, durch unsere Schuld. Und Jesus hat uns da gesagt, wir sollen die gleiche Einstellung haben. Preisfrage, ist das unsere natürliche Einstellung? Dass wir uns erniedrigen, uns klein machen, uns demütigen, so den Platz des Geringen, des Nicht-Angesehenen, des Dieners einzunehmen, zu geben statt zu nehmen. Ist das unsere natürliche Einstellung? Nee, oder? Da muss er uns verändern. Was ist unsere natürliche Einstellung? Ja, Muhammad Ali hat es gesagt, oder? Er hat gesagt, ich bin der Größte. oder da habt ihr es, ich bin der Größte, hat Usain Bolt den Journalisten zugerufen, nachdem er bei den Olympischen Spielen die 9. Goldmedaille heimgebracht hatte. Ich bin der Größte in der Musikindustrie zurzeit, das kann mir keiner absprechen, schrieb der Aaron Carter kürzlich auf Instagram. Kanye West scheint ihm da nicht ganz zuzustimmen. Jetzt bin ich einfach unbestreitbar, unzweifelhaft der größte Künstler aller Zeiten, hat er vor ein paar Wochen gesagt. Und ihr wisst, der Kim Jong-un lässt sich überragender Führer, die Sonne der Nation, glorreicher Mensch, unbesiegbarer, immer triumphierender General nennen. Und Donald Trump hat kürzlich von seiner großartigen, unvergleichlichen Weisheit gesprochen. Und das ist, wie die Welt tickt, ne? Die demütige Einstellung, die Jesus hatte, ist nicht sehr weit verbreitet und wir haben nicht sehr viele gute Vorbilder in dieser Welt. Jeder will selbst der Größte sein. Und es ging auch den Aposteln Jesu nicht anders. Wir wissen, die haben immer wieder mal, und zwar bis zum letzten Abendmahl, drum gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Und wir können uns das gut vorstellen, dass der Simon Petrus vielleicht sagt, wem hat Gott denn offenbart, wer Jesus ist? Und wen hat der Fels genannt? Wer war mit ihm auf dem Berg der Verklärung? Wer wird in der Liste der Apostel immer als Erster genannt? Bingo! Ich! Deswegen werde ich der erste Papst sein wahrscheinlich. Und vielleicht haben dann Johannes und Jakobus gesagt, niemals. Wer war denn das, zu dem Jesus gesagt hat, geh hinter mich, Satan. Du bist mir eine Versuchung, du bist mir ein Widersacher. Und zu wem hat denn Gott, der Vater, mit anderen Worten auf dem Berg der Verklärung gesagt, halt mal die Klappe? Wer war denn das? Du, Petrus, oder? Also, lieber Petrus, lieber Simon, du bist raus. Es gibt eigentlich nur noch zwei andere, die mit auf dem Berg der Verklärung waren, und das waren wir. Und wir haben schon unsere Mama zum Rabbi geschickt, um diese Vizekönigsposten zu beantragen im Reich Gottes. Und vielleicht hat sich dann der Judas eingeschaltet und gesagt, hey, träumt weiter, ihr zwei, was ist denn euer Beiname, den Jesus euch gegeben hat? Donnersöhne, Zornbinkel? Wie passt denn das? Und ich habe so das Gerücht gehört, ihr habt alle gepennt oben am Berg der Verklärung. Ihr seid alle Versager. Euch kann der Herr nicht vertrauen. Wisst ihr was? Mir hat er die Kasse anvertraut. Ich werde Finanzminister sein und ich werde euch alle in den Hintern treten. Ihr werdet mir die Füße waschen. Und so hier im Vers 1 kommen sie jetzt zu Jesus und mir scheint, sie wollen diese Frage ein für alle Mal klären. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Wer bekommt den Top-Posten in diesem Reich, das der Himmel regiert, in Gottes Reich? Nun, was würdet ihr sagen, wer ist der Größte im Reich Gottes? Ja, Jesus natürlich, der König. Er ist der Größte, Gott. Und ist es nicht interessant, dass gerade der König Jesus es war, der ihnen allen die Füße gewaschen hat, diesen niedrigsten Dienerjob ausgeführt hat, den es damals gab. Und Jesus hat uns das ganz klar gelehrt, Leiden im Reich Gottes bedeutet immer dienen. In Matthäus 20 werden wir lesen, Jesus rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen, und die großen Gewalt gegen sie üben. So tickt diese Welt. Die, die oben sind, die Großen, die üben Macht aus. Jesus sagt, unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus redet nicht nur zu uns, Jesus hat es vorgelebt. Also wer ist der Größte im Reich Gottes? Und ich glaube, Sie haben hier nicht den König gemeint, sondern Sie haben gemeint, wer ist der Größte nach ihm? Und ich glaube, die Apostel waren sich ziemlich sicher, es wird einer von ihnen sein. Und was für ein Schock die Antwort von Jesus gewesen sein musste. Vers 2, und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, sie waren im Haus von Simon Petrus. Also wahrscheinlich war das eins von den kleinen Kindern, der Simon. Und Kinder, das waren gerade in der damaligen Kultur die geringsten. Also die Juden haben schon ihre Kinder geliebt, aber das waren die geringsten. Die mussten allen folgen, die mussten allen dienen, die galten am wenigsten. Denkt an den jungen David und seine Brüder, als Samuel in das Haus kam und den nächsten König salben wollte. David war der Jüngste, an den hat niemand gedacht. Er war irgendwo draußen, hat den letzten Job gemacht, hat die Schafe gehütet. Das war das Denken damals. Und jetzt stellt Jesus ein Kind in die Mitte. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also erstens sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht mal ein Teil des Reiches Gottes sein, werdet ihr nicht mal ein Teil an ihm haben. Wir sind kleine Kinder. Kleine Kinder sind demütig. Die haben zumindest, wenn sie klein sind, noch nicht ein Konkurrenzdenken. Das ändert sich dann relativ schnell. Aber anfangs haben sie das nicht. Kinder sind ehrlich. Kinder machen einem nichts vor. Sie sind authentisch. Die sagen dann so Dinge irgendwo im Gottesdienst. Mann, der Mann, der da vorne sitzt, ist aber fett. Psch, psch, psch. Kinder sind einfach ehrlich. Das, was sie gerade denken, lassen sie raus. Kinder geben ihre Sünden zu. Wenn du fragst, wer war das, warst es du? Ja. Kinder wissen, dass sie nicht groß sind. Bei kleinen Kindern, wer ist der Größte? Der Papa. Ich liebe das Alter. Papa ist der Größte. Und dann ein paar Jahre später ist er der größte Depp. Und dann ja, ein paar Jahre später pendeln sich es irgendwo halbwegs realistisch ein. Kinder glauben und vertrauen ganz natürlich. Also selbst an den Osterhasen und den Weihnachtsmann und die anderen Lügen, die dann wir ihnen so erzählen. Kinder glauben es einfach. Kinder haben auch null Probleme, sich beschenken zu lassen. Du wirst nie zwei Kleinkinder finden, die diskutieren, nee, ich zahle, ich zahle, nee. Das passiert nicht. Kinder sind ganz glücklich dabei und für die ist es völlig klar, der Papa zahlt. Die erwarten das einfach, gar keine Frage. Und Jesus sagt, so eine Einstellung brauchen wir, wenn wir gerettet werden wollen. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott ist ein Geschenk. Können wir uns nicht erarbeiten, können wir uns nur schenken lassen. Das hat Jesus für uns erkauft, durch sein sündenloses Leben für uns und seinen Tod am Kreuz für uns. Ein selbstgerechter, ein selbstgenügsamer, ein stolzer Mensch kann nicht gerettet werden. Der wird nicht in den Himmel kommen. Der wird nie Gemeinschaft mit Gott erfahren. In Matthäus 5 in der Bergpredigt hat Jesus gesagt, glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also die, die wissen, dass sie geistig bankrott sind vor Gott, dass sie sich den Himmel nicht verdient haben, dass sie nichts anzubieten haben, die sich nicht selbst erlösen wollen. Die, die einfach Jesus annehmen und sich ihm allein anvertrauen und sich von ihm retten lassen. Demut, demütige Abhängigkeit im Glauben, das ist die Voraussetzung, das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Zweitens beantwortet Jesus hier ihre Frage jetzt im Vers 4. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Jakobus sagt uns im Kapitel 4 seines Briefes, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Gott widersteht dem Stolzen, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Im Kapitel 23 hier in Matthäus wird Jesus sagen, lasst euch nicht Rabbi nennen oder Vater nennen oder Meister nennen. Das ist alles Gott und Jesus allein. Wir sind alle einfach Brüder und Schwestern. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Seht ihr, es geht hier um eine Einstellung, es geht um eine bewusste Entscheidung, ein bewusstes sich unter den anderen stellen, den anderen höher achten. Wenn Jesus sagt, sich selbst erniedrigen, also niemand macht mich zum Diener, sondern ich wähle es freiwillig, selbst. Ich bin nicht hier, um zu nehmen, sondern um zu geben. Ich bin nicht hier, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich bin hier, um das Leben anderer besser zu machen. Das war die Einstellung Jesu. Und das ist, was es bedeutet, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm zu folgen. Wie erkennst du, ob du groß bist? Ob du geistig reif bist? Ob du wichtig bist, ein Vorbild bist im Reich Gottes? Ja, indem du nicht viel an dich selbst denkst. Das ist, was Demut bedeutet eigentlich. Nicht zu hoch von sich zu denken, auch nicht zu gering von sich zu denken, sondern gar nicht an sich zu denken, sondern an andere. Indem dir nicht so viel an Positionen liegt oder die Anerkennung von Menschen. Indem du einfach Liebe, ein Herz hast, Liebe für Gott und für die Menschen, ihnen dienen willst, Gutes tun willst. Und dir nicht so wichtig ist, ob das jetzt irgendjemand anderer sieht, außer Gott, weil du es für ihn tust und von ihm den Lohn erwartest, dann bist du groß. Woran erkennst du Kleinheit oder Unreife oder eine schlechte Einstellung? Wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellen willst, wenn du die Aufmerksamkeit und die Ehre haben willst, wenn dir das Lob und das Ansehen von anderen Menschen so wichtig ist und du dich von anderen abhängig machst, wenn du deine Position raushängen lässt, oh, wisst ihr, ich als Pastor, Senior Pastor, der Senior Pastor gibt es sogar, ne? Ja, wisst ihr, das bin ich, gell? Naja, oder ich als Ältester, gell, oder wir Ältester, gell, ich gehöre dazu, ja. Oder ich bin ja der Lobpreisleiter, gell. Der Lobpreisleiter, ja, der Leiter, gell. Ja, das bin ich. Wenn du gern deinen Namen plakatiert siehst, wenn du dir gern einen Namen machen willst, ja, die Sankt Günther-Kathedrale oder so, das wäre was, gell, oder die Günther Weber Gedächtniskloake, das ist Leben des Brian. Wenn dir wichtig ist, dass andere dich besonders respektieren und erheben und dich besonders wahrnehmen, also mehr als andere, dann merkst du es auch, wenn du beleidigt bist, wenn die Leute das nicht tun mit dir. Wenn dir ein Titel wichtig ist, wenn du denkst, du hast was verdient, wenn du dich gerne bedienen lassen willst, ja, dann bist du noch sehr unreif, dann bist du noch klein, dann hast du noch viel Luft nach oben zum Wachsen. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war das Herz, das war die Einstellung unseres Königs Jesus. Johannes der Täufer, der größte Prophet im Alten Testament, wie Jesus selbst gesagt hat, er hat gesagt, er, Jesus, muss zunehmen, ich muss abnehmen. Der große Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 20, dass seine sehnliche Erwartung und Hoffnung es ist, dass Christus in meinem Leib groß gemacht werden wird, also in meinem irdischen Leben, sei es durch Leben oder durch Tod. Es ist egal, ob irgendein Gebäude oder irgendein Verein oder irgendeine Stiftung meinen Namen trägt oder ob sich irgendjemand an mich erinnert. Was mir wichtig ist, ist, dass Menschen Jesus kennen und dass Menschen Jesus lieben und dass Menschen Jesus ehren. Hey, ich habe nur meine Schuldigkeit getan. Ich bin glücklich, wenn Jesus im Mittelpunkt steht. Hey, das ist ein geistlich reifer, großer Mensch. Drittens sagt Jesus hier im Vers 5. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Seht, wie sehr Jesus sich hier mit seinen Kindern identifiziert. Er ist eins mit uns. Er ist unser Haupt. Wir sind sein Leib. Was ihr einem dieser Kleinen, das heißt der Geringen, der Geringgeschätzten in dieser Welt getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Es ist so einfach, Jesus lieb zu haben und ihm was Gutes zu tun. Tu es deinem Nächsten, er wird dich belohnen. Wie würden wir leben, wenn wir einfach nur Jesus in jeden Mitmenschen sehen würden, in jeden Bruder, in jeder Schwester? Wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Was meinen unsere Glaubensgeschwister? Jesus liebt dich, Jesus identifiziert sich mit dir. Gilt auch ganz besonders für Kinder. Jesus schätzt Kinder. Er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Können wir uns fragen, schätzen wir Kinder im selben Maß wie Jesus? Oder haben wir so die Einstellung, ah nee, nur den Kindergottesdienst lehren, nur Kinderlobpreis machen, hey, da, nee, da spiele ich nicht, da mache ich nicht Lobpreis. Ich will die Erwachsenen im Lobpreis leiten, ich will Erwachsene lehren, da ist Ansehen drin. Bei den Kindern nicht so sehr, gell, die nehmen wir selbstverständlich. Spielt da nicht so ein bisschen eitle Rumsucht mit, wie es die Bibel sagt, Geltungssucht, Selbstsucht? Achten wir die Kleinen gering? Hey, das ist nicht Jesu Herz. Und ich sage nicht, dass jeder im Kindergottesdienst lernen muss, aber wenn die Einstellung dich davon abhält, dann wäre es sehr verändernswürdig. Jesus hatte ein Riesenherz für die Kinder. Kinder waren groß in seinen Augen, wichtig in seinen Augen. Ich weiß nicht, ob es in unserer Gesellschaft so der Trend ist. Ich habe eher so den Eindruck, dass Kinder oft so als Hindernis gesehen werden. Zu meiner Selbstverwirklichung, zu meiner Karriere, zu meiner Größe. Und die werden irgendwie so abgeschoben in irgendwelche Betreuungseinrichtungen, manchmal schon sehr, sehr jung. Und manche Menschen, die fühlen sich so sichtbar gestört, wenn ihre heilige Einkaufsruhe gestört wird, wenn ich so mit meinen vier Kindern einkaufen gehe. Hey, pst, Kinder, lasst uns die Leute nicht bei der Anbetung stören. Heilige Einkaufsruhe. Die Kleinen, die Kinder, die Geringen, die haben immer ganz besonders Gottes Aufmerksamkeit gehabt. Im Alten Testament schon und bei Jesus sehen wir es auch, die Armen, die Kinder, die Waisen, die Witwen. Jesus war ein Freund von Sündern. Wir würden manchmal lieber mit den Pharisäern am Tisch sitzen, gell? Mit denen, die ihren Namen haben, den religiösen Leitern, die groß sind in der christlichen Szene, in der Lobpreisszene oder in der Predigerszene, die uns weiterbringen können. Und das offenbart so viel von unserer Kleinheit und unserer Unreife. Jesus ist ein Freund der Kleinen, Jesus ist auch ein Beschützer der Kleinen. Wir haben seine Identifikation mit den Kindern gesehen, wer sie aufnimmt, nimmt mich auf, was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan, was ihr ihnen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. In Apostelgeschichte 9 spricht Jesus zu Saulus, der die Gemeinde verfolgt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nimmt Jesus es sehr persönlich. Und er spricht hier eine sehr eindrückliche Warnung aus. Sehr krass eigentlich. Vers 6. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt oder ihnen ein Anstoß ist, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Es ist unvermeidbar, dass Verführung kommt in dieser Welt, aber eine ganz starke Warnung, nicht der Verführer zu sein. Sehr krasses Bild. Mach mal das Bild rein. Davon spricht Jesus hier. Mach mal das nächste Bild rein. So sieht ein Mühlstein aus. 1-2 Tonnen, also keine gute Tauchausrüstung, so ein Teil. Jesus sagt, es wäre besser im Vergleich zu dem Gericht, das auf einen Verführer wartet, wäre es weit besser, sagt er, ersäuft zu werden und kein Anstoß zu sein, als ein Anstoß zu sein und weiterzuleben bis zum Gericht. Ist krass, oder? Es ist sehr böse, es ist ein furchtbares Verbrechen, einen Bruder, eine Schwester, ein Kind, ein kleines Kind zur Sünde zu verführen. Noch schlimmer, wenn man ein Kind verführt. Ich meine, Erwachsene treffen ihre eigenen Entscheidungen, die sind immer auch mit Schuld, wenn sie sündigen. Aber kleine Kinder sind oft noch nicht fähig zu unterscheiden, sich auch zu wehren in dem Maß wie Erwachsene. Und wenn du ein Kind verführst, dann musst du dich allein dafür verantworten, liegt die ganze Verantwortung bei dir. Eine sehr eindrückliche Warnung, die Jesus ausspricht. Wie können wir den anderen ein Anlass oder ein Anstoß zur Sünde werden? Na, erstens können wir das sehr direkt tun, indem wir versuchen, sie zu irgendeiner Sünde zu überreden oder sie zu drängen. Hey, komm, Kollege, lass uns das schwarz machen, dann guckt mehr Kohle für uns raus. Ach komm schon, Schatzi Mädchen, stell dich nicht so an. Es ist okay, alle machen es vor der Ehe. Hey, komm, steck dir den Joint an, fühlt sich gut an. Sauf mit, geh mit, klauen. Hey, wenn du nicht mitmachst, dann bist du wirklich uncool. So in diese Richtung. Oder Mann, wenn du ihm vergibst, dann bist du ganz schön blöd. Sei nicht so radikal mit deinem Gott. Man muss Kompromisse eingehen in dieser Welt. Komm, wir ziehen uns zusammen diesen nicht jugendfreien Film rein. Ist so traurig. Ich habe diese Woche ein Interview mit Kanye West gelesen. Klingt so, als hätte er sich bekehrt kürzlich. Und er sagt da in diesem Interview, dass sein Vater, als er 5 Jahre alt war, ein Pornoheft auf den Tisch gelegt hat. Und er beschreibt, wie er da schon als kleines Kind reingezogen wurde in diesen Sumpf und bezeugt, wie das seine Seele zerstört hat. Das ist echt böse. Oder Hass, Fremdenhass von mir aus, Rassismus in das Herz eines Kindes zu sehen. Es ist böse. Also erstens, wir können Leuten ein Anstoß sein, indem wir sie direkt überreden wollen, bei einer Sünde mitzumachen. Zweitens aber auch durch Rücksichtslosigkeit oder einfach Gleichgültigkeit andere zur Sünde reizen. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sagt Gott zum Beispiel. Oder, also ich kann neben anderen so lange hänseln oder ärgern, bis er hochgeht und sündigt. Oder tratschen. Oder ich kann einen perversen Witz erzählen, der den anderen dann lange im Kopf hängen bleibt, diese Bilder reinsetzen. Oder durch die Art und Weise, wie ich mich kleide oder nicht kleide und alles raushängen lasse. Vielleicht auch, indem ich nicht zuhöre, indem ich mal keine Zeit nehme für meine Kinder, für meinen Schatz, sie vernachlässige. Das kann auch zu Bitterkeit führen. Oder hey, guck mal, schau mal, was ich alles habe und du nicht. Ganze Werbung existiert, um uns zur Habsucht zu reizen. Überhaupt die Medien sind voll von Schrott heutzutage. Ne? Das ist vielleicht heutzutage eine der größten Quellen von Versuchungen und Anstößen, auch für unsere Kinder gerade. Fernsehen, Zeug, was im Internet herumschwirrt. Viel Gutes, aber auch viel sehr, sehr Schlechtes. Instagram, Facebook, Videospiele, Liedtexte, Musikvideos. Hier Eltern, wir müssen ein Auge drauf haben auf das, was unsere Kinder sich reinziehen, was sie anschauen, was sie sich anhören, was sie tun in den sozialen Medien. Das ist grob fahrlässig, wenn wir unsere Kinder vom Fernseher babysitten lassen, so irgendwo absetzen vor der Flimmerkiste, damit ich meine Ruhe habe. Das ist bequem, aber es ist fahrlässig. Wir gefährden die Seelen von unseren Kindern. Prinzipiell ist Bildschirmzeit schlecht für die Gehirnentwicklung. Kommen kürzlich erst wieder 2 neue Studien raus in Amerika zu dem Thema. Und bitte, ich sage nicht, dass Fernsehen Sünde ist und ihr dürft euch nicht diesen Tierfilm reinziehen oder so. Versteht mich richtig. Aber ich denke, wir können sagen, der weit überwiegende Teil von den Inhalten, die im Fernsehen gebracht werden, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sind schädlich für das seelische Heil. Ist einfach so. Und das fängt schon an mit dem scheinbar harmlosen Kinderfilm, in dem die kleine Prinzessin den Eltern ungehorsam ist und die Eltern anlügt. Und hey, was für ein Vorbild ist das für mein Kind? Da müssen wir reden drüber. Hey Schatz, ist dir aufgefallen, welche Einstellung die Prinzessin da hatte? Ist nicht gut, oder? Nicht einfach einsickern lassen auf die Seele meines Kindes. Und ihr wisst, es gibt eine ungeheure Menge von Gewalt und sexuell aufgeladenen Inhalten im Fernsehen bis hin zur Pornografie. In ca. 79% aller Sendungen des deutschen Fernsehens kommt Gewalt vor. Fast 90% der Kindersendungen übrigens. 70% aller Fernsehsendungen beinhalten Sexualität. 34 zeigen Sexualpraktiken. Statistisch sagt, dass der typische Jugendliche, der über 3 Stunden täglich fernsieht, in etwa 14.000 Hinweise auf Sexualität und 2.000 Sexualakte im Jahr im Fernsehen sieht und noch viel mehr Gewalt als das. Denkt ihr, macht das irgendwas mit unseren Kindern? Wenn du nicht denkst, es wird ihr Herz und ihr Denken beeinflussen, dann bist du wirklich gefährlich naiv an dem Punkt. Die von Gott eingesetzte Form der Familie wird als Auslaufmodell dargestellt. Alternative Formen des Zusammenlebens werden aktiv beworben. Sehr unterschwellig manchmal, aber wo gibt es denn noch einen Kommissar im Fernsehen, der glücklich verheiratet ist und Kinder hat, eine heile Familie hat? Kennt ihr irgendjemanden? Ist komisch, oder? Wo die Realität in unserem Land ja doch immer noch so ist, dass die meisten Paare in einer traditionellen Ehe zusammenwohnen und dass die meisten Kinder noch in der Familie mit Vater und Mutter aufwachsen und dass 85% unserer Bevölkerung sagen, dass sie in der traditionellen Familie die sinnvollste Form des Zusammenlebens sehen. Das würdest du nie glauben, wenn du nur fernsiehst. Die vorgespielte Welt und Realität im Fernsehen ist weitaus liberaler und unmoralischer als die Bevölkerung in Wirklichkeit. Und das ist nicht zufällig so, das soll die Menschen natürlich in eine bestimmte Richtung lenken. Und Leute, etwa der Macher der Lindenstraße, sagt es auch ganz öffentlich, ne, dass er da die Meinung beeinflussen will und gewisse Dinge als normal einführen will in unserer Gesellschaft. Das deutsche Fernsehen propagiert einen Lebensstil, größtenteils nicht mit Gottes Geboten vereinbar ist. So ist es. Ist einfach ein Fakt und damit müssen wir richtig umgehen. Christliche Sexualethik wird lächerlich gemacht. Schaut euch jede beliebige Talkshow an zum Thema Familie oder Sexualität. Da ist dann meistens einer eingeladen unter 7 oder 8 Liberalen und auf den hauen dann alle hin und den machen alle lächerlich. Ist so. Auf YouTube hat der öffentliche Rundfunk jetzt eine Sendung mit dem pädagogisch wertvollen Titel F euch. Und genau darum geht es in dieser Sendung und zwar ohne jegliche moralische Grenzen. Macht, wann immer ihr es wollt, wie immer ihr es wollt, alles ist okay, das ist so der Tenor der Sendung. Ist ja nur Sex, ist der Untertitel der Sendung und naja, das ist mir als Nachfolger Jesu viel zu billig. Nee, es ist nicht nur Sex. Gott hat da was Wunderbares geschaffen zwischen Mann und Frau in der Ehe. Habt wahrscheinlich auch mitgekriegt, ich habe es rumgemailt, dass in demselbigen Kanal Pro Femina schlecht gemacht wurde, diese Organisation, die sich um Schwangere in Not wirklich vorbildlich kümmert. Und wenn ihr diesen Beitrag gesehen habt, die Lebensschützer wurden dort wirklich als Freaks dargestellt in diesem Beitrag. Größtenteils alte Herren mit ausländischem Akzent. Ist Manipulation vom Feinsten. Für Abtreibung. Natürlich. Ich finde es auch bezeichnend, dass der kürzliche Anschlag von Linksradikalen auf das Büro von Pro Femina, die Beratungsstelle in Berlin, in den Medien eigentlich weitgehend totgeschwiegen wurde. Stell dich mal vor, irgendein Abtreibungsgegner wäre eingebrochen in der Abtreibungsklinik. Hey, das wäre überall. Da wäre ein Riesenaufschrei gewesen. Also Journalisten, Medien sind nicht objektiv. Es ist so, es wäre naiv, das zu glauben. Und die verbreiten und fördern natürlich ihre Meinung und unterdrücken die Meinung, die ihnen nicht passt. Das ist so. Und auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist es nicht anders. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt seinen Auftrag nicht nach. Glaube ich, kann man sagen, ist ein Fakt. Der biblische Glaube wird lächerlich gemacht. Kinderkanal fragt zum Beispiel nach dem ewigen Leben und lässt den Glauben völlig außen vor. Den Kindern wird vermittelt, dass die Bibel nicht wahr ist, dass Jesus natürlich nicht auf dem Wasser gegangen ist. Solche Dinge. Wir könnten denken, schon ein paar Jahre her, 10 Jahre ungefähr, wurden zwei Studienkolleginnen von der Carina, wer die noch kennt, ermordet im Jemen, haben als christliche Krankenschwestern dort gedient und im öffentlichen Rundfunk kam eine Sendung, in der mehr oder weniger diese zwei ermordeten Schwestern mit ihren Mördern, mit den Islamisten gleichgesetzt wurden, ne? Nach dem Motto, alle Religion ist schlecht und sterben für Gott, war so irgendwo der Aufhänger. Ich habe es nicht genau wörtlich. Ich könnte noch unzählige Beispiele aufzählen. Ich bin da gerade ziemlich nah dran an dem Zeug. Wie die meisten von euch schon wissen, weigere ich persönlich mich, mitschuldig zu machen an dieser Veranstaltung und diesen ganzen Schrott mitzufinanzieren. Gerade auch im Hinblick auf die heutige Stelle. Ich bin voll für Meinungsfreiheit, ich bin auch tolerant. Die Leute sollen senden, was sie wollen, aber soll mich nicht dazu zwingen, das Ganze zu unterstützen, nur weil ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich habe eine Befreiung beantragt von den Zwangsgebühren aus Gewissensgründen. Hat der SWR mir natürlich nicht bewilligt. Dem geht es natürlich dran, möglichst alle abzuzocken. Ich muss sagen, leider erwecken für mich die Gerichte auch nicht den Anschein, dass sie in der Sache wirklich objektiv rangehen. Der öffentliche Rundfunk in der heutigen Form ist scheinbar die heilige Kuh, die nicht geschlachtet werden darf unter keinen Umständen. Da hängen wohl zu viele Zusatzrenten, auch für Altpolitiker, die wechseln ja, fliegen zwischen Rundfunk und Politik hin und her. Ist auch viel politischer Einfluss drin. Die Gerichte haben mir eigentlich die inhaltliche Diskussion völlig verweigert. Da bringst du Studien und Fakten und die tun das als deine persönliche Meinung ab. Das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, ihr Beitrag könnte ja für eine gute Sendung verwendet werden. Schwaches Argument. Wäre wie zu sagen, naja, du musst ja die Nazis unterstützen, weil die haben ja Autobahnen gebaut. Ja, stimmt natürlich, haben sie schon, aber viel anderes auch. Sie haben auch KZs gebaut. Und genauso gibt es Inhalte, die so anstößig sind, weiß nicht, vielleicht 80%, dass sie die Gesamtveranstaltung Rundfunk in Frage stellen, egal was nebenbei halt auch noch dazu produziert wird. Was mir unmöglich macht, das Ganze zu unterstützen. Wie auch immer der Fall liegt beim Verfassungsgerichtshof, ich gehe jedenfalls davon aus, dass ich dem Verein nichts schulde. Ich habe gar keinen Fernseher. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, wir müssen wissen, was unsere Kinder konsumieren. Und wir müssen sie beschützen, was immer das heißt. Dass sie einen Filter installiert im Internet oder auf ihrem Handy. Wie gesagt, wir persönlich haben uns entschieden, gar keinen Fernseher zu Hause zu haben. Ich hatte eigentlich noch nie einen, ich hatte noch nie Zeit dafür. Es gibt so viele andere wertvolle Dinge zu tun im Leben. Auch Freunde beeinflussen uns, ne? Das wäre auch sowas. Habt ein Auge drauf, mit wem eure Kinder abhängen. Fördert es, dass sie mit Kids aus guten Familien abhängen, sage ich mal, Leute, die unsere Wertvorstellungen teilen. Schickt sie zu Time for Kids oder in die Jugendgruppe. Ihr Eltern, wirklich, nehmt jeden Weg auf euch, es ist es wert. Irgendwann kommen sie in das Alter, wo nicht mehr ihr prägend seid, sondern vor allem die Clique. Und wenn sie dann in einer gottlosen Clique sind, dann ist es wirklich tragisch für eure Kids. Drittens können wir natürlich auch durch unser eigenes schlechtes Vorbild ein Anstoß sein für andere. Jeder Mensch, jeder von uns ist ein Vorbild. Der eine ein gutes, der andere ein schlechtes. Aber jeder ist ein Vorbild. Und so die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, wie wir reden, was wir tun, das spricht am allerlautesten. Und das hat Einfluss natürlich auf unsere Glaubensgeschwister, ganz besonders auch auf unsere Kinder. Niemand sündigt allein. Wenn wir sündigen, wenn wir Sünde leicht nehmen, dann bekommen andere den Eindruck, oh, ist ja okay, ist ja nicht so schlimm. 1. Timotheus 4, Vers 12 heißt es, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Deshalb, passt auf andere auf, aber erstmal passt auch auf euch selbst auf. Wenn du auf dich aufpasst, passt auch auf andere auf. Das ist der letzte Punkt, den Jesus heute macht in unserem Abschnitt. Geh radikal um mit der Sünde in deinem Leben. Sünde ist tödlich. Sünde ist wie ein Krebs. Wuchert, breitet sich aus, ist ansteckend noch dazu. Es zerstört, es tötet. Dürfen wir es nicht leicht nehmen oder ignorieren oder rumspielen. Nee, was machst du mit Krebs? Du schneidest ihn raus. Sind wieder sehr eindrückliche Wortbilder, die Jesus hier verwendet. Und bitte, das sind Bilder, das ist das Stilmittel der Übertreibung, das die Menschen damals gern verwendet haben. Also bitte nicht wörtlich nachmachen. Verstümmelt euch bitte nicht körperlich, wird es auch nicht bringen. Jesus hat uns gelehrt, Sünde fängt da oben an und da in unserem Herzen. Du kannst als Krüppel durch diese Welt gehen und noch immer die gleichen sündigen Gedanken und Einstellungen haben. Aber ein krasses Bild, Jesus will uns aufrütteln damit. Verse 8 und 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Was Jesus hier sagt, und das sagt unser lieber Jesus, klare, krasse Worte. Was Jesus hier lehrt, ist, geh radikal um mit Sünde, mit Versuchungen in deinem Leben. Selbst wenn es dein Wertvollstes ist, das dich zur Sünde verführt, also so wertvoll wie deine Hand oder dein Auge, schneid es ab, wirf es weg, was immer es ist. Wenn es dein Fernseher ist, schmeiß ihn auf den Sperrmüll. Wenn es das Internet ist, bau einen Filter ein oder schneid von mir aus die Leitung durch, wenn es sein muss. Was immer es braucht. Wenn es eine Freundschaft ist, die dir nicht gut tut, dann nimm da Abstand davon, schneid es ab. Wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dann hab kein Alk daheim und geh nicht ins Pub. Was immer es ist, lass es nicht laufen, spiel nicht rum, es ist ernst. Schneid es ab, wirf es weg. Es gibt genug Versuchungen in unserem Leben, die so ungewollt auf uns zukommen. Wir brauchen nicht so unsere Haustierversuchungen, die wir uns daheim halten. Es ist nicht heil. Die Beziehung mit Gott, ewiges Leben, ist wichtiger als alles hier. Jesus hat gesagt im Kapitel 16, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüße dabei. Zum Abschluss Vers 10, noch mal eine Zusammenfassung vielleicht. Seht zu, dass ihr nicht eins dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Also schätzt sie nicht gering. Sollen euch nicht egal sein. Ihre Schutzengel sind besorgt um sie. Und mehr noch als die Engel, Jesus selbst, Vers 11. Manche Handschriften fügen diesen Vers hinzu. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Also lasst uns eine rücksichtsvolle Einstellung haben, seine Einstellung haben, seine reine, rücksichtsvolle, dienende Einstellung haben als seine Nachfolger. Habt Acht auf euch, habt Acht auf eure Lieben, habt Acht auf eure Geschwister. Und wir wissen, dass wir nicht aus eigener Kraft so leben können, Jesus ähnlich. Und Gott erwartet es auch nicht von uns. Er hat uns seinen Geist gegeben, der in unserem Herzen wohnt. Er will sein Leben durch uns leben. Wir müssen uns ihm nur zur Verfügung stellen, die richtigen Entscheidungen treffen und ihm vertrauen. Und er wird uns stärken. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit seiner Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, seine Zeugen zu sein, wenn der Geist auf euch kommt. Und Vater, darum bitten wir um deinen guten Geist zum Abschluss, um deine Zurüstung, um deine Stärkung für uns. Stärke uns als Nachfolger Jesu in dieser Welt. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.